Einspruch.
FAZ Einspruch. Der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
Herzlich willkommen wieder zum FAZ Einspruch Podcast, Folge 11 vom 7. Februar 2018. Und es begrüßen Sie wieder am Mikrofon Konstantin von Leinden.
Und Corinna Butras. Wir machen das heute andersrum.
Ja, du hast gezögert. Ich wollte heute mal es ein bisschen anders machen, denn heute ist vieles anders. Heute ist der Tag des Koalitionsvertrages und das wollen wir entsprechend würdigen. Deswegen wird es auch eine besondere Ausgabe. Aber Konstantin, du wolltest vorher noch eine Bemerkung loswerden.
Ja, kleine Hausmitteilung, bevor es dann gleich zur GroKo geht. Wir haben jetzt unsere eigene kleine Sektion auf faz.net. Da findet ihr eine Sammlung aller Artikel und aller Podcast-Episoden, die wir hier bisher produziert haben und eben auch in Zukunft produzieren werden. Das Ganze gibt es unter blogs.faz.net/Einspruch. Nochmal blogs.faz.net/Einspruch. Würde uns freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Und da könnt ihr übrigens auch zu jeder einzelnen Folge Kommentare hinterlassen. Das ist vielleicht ein bisschen einfacher als das bisherige Verfahren, die per Mail oder über Twitter zu schicken. Dann hätten wir es dort alles an einem Fleck gesammelt und dann können auch alle anderen die lesen.
Das können lustige Diskussionen entstehen.
Genau.
Nun, heute, wie gesagt, der Koalitionsvertrag liegt vor, über den wollen wir uns unterhalten und deswegen eine komplette Schwerpunktsendung machen. Wir sprechen am Ende dann nochmal über den Mitgliederentscheid und über die verfassungsmäßig bzw. Verfassungswidrigkeit dessen. Aber letztendlich soll es nur um die Koalitionsbildung gehen in diesem Podcast. Deswegen entfällt ausnahmsweise auch mal das gerechte Urteil und es wird hin und wieder mal vielleicht auch etwas Hintergrundgeräusche geben, weil wir ein bisschen blättern müssen durch den Wust an Koalitionspapier.
Wir haben uns hier so kleine Beiner zusammengestellt, die unserer Einschätzung nach wichtigsten Punkte aus dem Vertrag beinhalten, so gut das möglich war. Der liegt ja jetzt eben auch erst seit wenigen Stunden vor. Wir haben die Sendung auch extra ein bisschen in den Nachmittag verlegt, weil wir uns dachten, ja, das wäre schon irgendwie absurd, am heutigen Tag nicht darüber zu sprechen. Insofern vielleicht, bevor es noch zum eigentlichen Vertrag geht, kommen wir doch mal kurz zu den Ressortzuschnitten. Die sind ja inzwischen auch weitgehend bekannt, wenn auch diesen Vorbehalt muss man einschieben, nur aus Kreisen, ganz überwiegend. Ja, also das ist noch nicht offiziell bestätigt, aber jedenfalls auch nicht dementiert und es riecht schon so, als sei es einigermaßen klar, wer was wird.
Ja, und inklusive Namen, ne? Denn das ist eine kleine Überraschung. Bisher hieß es ja immer, wir einigen uns auf die Ressortzuschnitte und welche Partei welches Ressort kriegt. Aber Namen sollten eigentlich noch nicht genannt werden, aber die sind jetzt offensichtlich durchgesickert und nicht uninteressant.
Ja, und bei dem Ressortthema muss man schon mal wirklich sagen, kann die SPD echt einige Erfolge verbuchen. Ja, wie es dann bei den Inhalten des Vertrags aussieht, schauen wir gleich. Aber jedenfalls kriegt sie mal das Außenministerium, das Umweltministerium, das Finanzministerium. Das sind natürlich schon mal drei Schwergewichte.
Ach so. Und unsere geliebte Justiz.
Richtig, und das Justizministerium behält sie. Kurz zu den Personalien, also Martin Schulz will wohl Außenminister werden, heißt es, und wird auch nach Berichten angeblich den Parteivorsitz der SPD an Andrea Nahles abgeben, die ja im Übrigen auch schon Fraktionsvorsitzende ist und dann diese Doppelrolle erfüllen würde. Das wäre wirklich ganz bemerkenswert. Dann wird unser Land in einem gewissen Sinn von zwei Frauen geführt. Ne? Ja, es ist ja eine schöne Entwicklung und ehrlich gesagt auch ein bisschen nachvollziehbar. Also da waren sich ja nun alle einig, dass der Schulz echt eine schwache Figur abgegeben hat in diesem Wahlkampf und als Parteispitze der SPD. Insofern als Außenpolitiker ist er da wahrscheinlich ein bisschen mehr in seiner Rolle drin, die er ja auch aus EU-Zeiten schon ganz gut kennt. Ja, was haben wir noch? Finanzministerium soll Olaf Scholz werden, erster Bürgermeister Hamburgs, aktuell noch von der SPD. Das Innenministerium erfährt eine ganz lustige Umgestaltung, nämlich bekommt es zusätzlich das neue Ressort Heimat. Ja.
Genau, und den Chef Horst Seehofer. Wer würde besser zum Thema Heimat passen als er?
Ja, zumal er ja auch jetzt irgendwie in Bayern nicht mehr so die ganz tolle Verwendung hat. Ne? Jetzt wird er immer etwas den Rang abgelaufen. Insofern jetzt eben dann auf Bundesebene als Innen- und Heimatsminister, also was auch immer ein Heimatsminister so genau macht, das weiß keiner. aber wir werden es sicherlich dann in den nächsten Tagen und Wochen erfahren. Verkehrsministerium an die CSU, Justizministerium, haben wir gerade schon gesagt, bleibt bei der SPD. Da sind noch keine Namen bekannt, aber man kann natürlich ganz gut vermuten, dass es insoweit bei Heiko Maas bleiben wird. Was vielleicht auch auf gemischte Reaktionen jetzt zumindest in meinem juristischen Umfeld getroffen ist. Heiko Maas war ja jetzt nicht unbedingt ein Justizminister, der so klassische SPD-Positionen vertreten hat.
Und hat sich auch viel mit so Nebenkriegsschauplätzen abgegeben.
War immer für eine knackige Pressemitteilung gut, aber nicht immer für ein allzu solide ausgearbeitetes Gesetz, muss man wohl sagen. Aber gut, wir wollen jetzt hier auch kein Heiko Maas-Flaming betreiben, jedenfalls aller Wahrscheinlichkeit nach. Wie gesagt, mein Vorbehalt, dass das alles noch nicht offiziell ist, wird er Justizminister. Arbeit, Familie und Soziales bleibt ebenfalls bei der SPD. Umwelt bleibt bei der SPD, Verteidigung bleibt bei der CDU mit von der Leyen und Wirtschaft bleibt beziehungsweise geht an die CDU mit Altmaier.
Genau. Und das eben zu den Ministerien und jetzt zu den Themen, die vereinbart wurden, die von denen einige wirklich lange Zeit umstritten waren. Deswegen hat es ja auch so lange gedauert. Wir fühlen uns ja natürlich originär zuständig, weil es hier um die klassische Gesetzgebung geht. Und die wollten wir natürlich immer in unserem Podcast auch behandeln und hatten in den vergangenen Wochen leider überhaupt gar keine Gelegenheit dazu, was wir immer sehr schade fanden.
Ja, ja.
Mussten wir uns auf die dritte Gewalt beschränken, aber das wird ja jetzt nun hoffentlich anders. Gucken wir uns mal die einzelnen Themen an. Wir beginnen einfach mal mit dem, was angeblich den Hörern, den Menschen in Deutschland am meisten auf der Seele brennt. So heißt es immer wieder in Umfragen, nämlich die Zuwanderung.
Zu der man erfahren darf, dass die Zuwanderungszahlen 180 bis 220.000 pro Jahr nicht übersteigen werden.
Genau.
Das wird so etwas apodiktisch festgestellt.
Richtig. Und das ist die berühmte Obergrenze, die nicht mehr so Obergrenze heißen darf, die auch die CSU nicht mehr so nennen darf, die auch immer ein bisschen schwierig ist, in Vereinbarung zu bringen mit dem herrschenden Asylrecht. Aber das wird man dann einfach mal sehen müssen und hoffen müssen, dass es sich tatsächlich bewahrheitet. Weil wenn wieder solchen Ansturm wie 2015 hier auf Deutschland gibt, dann wird man, ja, ob man daran, ob man daran festhalten kann, wird man sehen müssen.
Also das sind Flüchtlinge, vorübergehend schutzberechtigte Familien, Nachzügler und so weiter sollen da alle mit drin sein. Allerdings umgekehrt abzüglich Rückführungen und freiwillige Ausreisen. Ja? Also die werden gegengerechnet. Und natürlich eng damit verknüpft das Thema Familiennachzug. Da gab es ja in den vergangenen Wochen schon eine Entwicklung, dass der eigentlich war er ja ausgesetzt, dann wurde diese Aussetzung für die subsidiär Geschützten, wurde dann verlängert und jetzt hat man hier eben die Zusatzregelung getroffen, die sich auch schon im Vorfeld angekündigt hatte, dass für die subsidiär Geschützten eben bis zu 1.000 Personen pro Monat allerdings zuzüglich Härtefälle, die sind da nicht mit drin. Das ist eigentlich keine Neuregelung, aber die sind jedenfalls nicht inkludiert in diesen 1.000. Das soll begrenzt sein auf Personen, erstens auf Ehen, die vor der Flucht geschlossen wurden, also damit man jetzt nicht quasi so eine Art halbe Scheinehe eingeht nach dem Motto, hey, ich heirate dich mal und dann kannst du auch nach Deutschland kommen. Außerdem dürfen keine schwerwiegenden Straftaten begangen worden sein, es darf sich nicht um Gefährder handeln.
Naja, und wie diese 1.000 Menschen pro Monat zustande kommen, weiß man auch nicht so genau, das ist dann vielleicht First Come, First Serve oder wie werden die ausgewählt?
Das ergibt sich jedenfalls aus dem Koalitionsvertrag nicht und ist mir ehrlich gesagt auch nicht so ganz klar, ne? Denn da werden ja massenhaft Anträge sicherlich gestellt werden und sind auch schon gestellt worden. Und wie man da genau die Auswahl trifft, gute Frage. I don't know,
ja.
Ganz ehrlich.
Das ist ja eben natürlich auch das Problem an diesem Koalitionsvertrag. Es sind natürlich jetzt Willensbekundungen, die natürlich erstmal den normalen Gesetzgebungsprozess durchlaufen müssen. Das heißt, es muss ein Diskussionsentwurf bzw. eben ein Gesetzentwurf vorgelegt werden und dann geht das seinen normalen Gang. Also da werden wir noch viel, viel Diskussionen in den nächsten Monaten haben.
Ja, all diese und viele, viele manchmal ja auch tatsächlich dann kriegsentscheidende Details ergeben sich dann eben erst aus dem Gesetzentwurf und werden manchmal noch in letzter Minute umgestellt. Das hat man ja in der Vergangenheit auch bei verschiedenen Vorhaben gesehen, so wie bei der Mietpreisbremse oder so, die auch erstmal sich ganz toll angehört hat, aber dann eben aufgrund der genauen Art und Weise, wie das Gesetz ausgestaltet war, eben sich als doch recht zahnlos erwiesen hat. Also dieser Vorbehalt gilt natürlich auch für alles, was wir hier jetzt vortragen. Man muss dann schauen, was der Gesetzgeber im Einzelnen draus macht.
Aber und wie sich die Realität da einfügt. Ja, denn manchmal scheitert es auch an ganz normalen Sachgründen in der Realität.
Ja.
Das zum Thema Familiennachzug und Flüchtlinge?
Ja, haben wir einen Punkt vielleicht vergessen? noch so leicht damit zusammenhängend. Ne? Natürlich mühen sich die Verwaltungsgerichte ganz enorm ab mit der Bewältigung der zahllosen Klagen in dem Zusammenhang, insbesondere von Leuten, die zum Beispiel nur subsidiären Schutz erhalten haben, aber gerne den vollen Flüchtlingsstatus hätten. Und da gibt es ja schon seit langem diverse Forderungen aus der Verwaltungsgerichtsbarkeit an den Gesetzgeber, insbesondere die Forderung, dass sie sagen, es wäre sehr schön, wenn das Bundesverwaltungsgericht darüber entscheiden könnte, ob ein Herkunftsland oder auch eine bestimmte Gegend ein sicheres Herkunftsland ist oder nicht, ob da Verfolgung droht oder nicht. Denn momentan ist die Rechtsprechung zwischen den Verwaltungs- oder auch Oberverwaltungsgerichten halt völlig disparat. Die einen sehen es so, die anderen sehen es so. Und das Bundesverwaltungsgericht kann, eigentlich sollte es ja natürlich als Revision solche Fragen gerade vereinheitlichen und klären. Das kann es aber nicht tun, weil es eine Tatsachenfrage und keine Rechtsfrage ist. Dieser Wunsch wurde also vielfach geäußert, aber offenbar nicht berücksichtigt. Zumindest steht hier also im Koalitionsvertrag jetzt nur so ganz allgemein drin, werden wir Gesetzesänderungen zur weiteren Verfahrensbeschleunigung, Vereinfachung und Vereinheitlichung prüfen. Und es sind dann noch so ein, zwei Punkte konkret angesprochen, aber dieser und auch die anderen, die so aus der Verwaltungsgerichtsbarkeit ausdrücklich gefordert worden sind, nicht. Finde ich zumindest erstaunlich, dass das nicht Einzug gefunden hat. Aber so ist es.
Kommen wir nun zur Zweiklassenmedizin. Auch das ist ja ein Herzensthema der SPD, die Einführung einer einheitlichen Bürgerversicherung und die Abschaffung der privaten Krankenversicherung. Das ist ihr so nicht gelungen. Das ist ja schon seit einiger Zeit bekannt, dass sich die CDU darauf nicht einlassen möchte und es womöglich auch tatsächlich in Kraftakt gewesen wäre. Das muss man sagen. Es klingt immer sehr gut. Ist aber in der Praxis natürlich schwierig zu handeln, so einen ganzen Zweig, der immerhin, ich glaube, 8 Millionen Versicherte umfasst, tatsächlich auszuradieren und alle bestehenden
auch zahllose Beschäftigte eben auf Seiten der privaten Krankenversicherer, Ärzte, die darauf eingerichtet sind und so weiter. Also es wäre schon eine grundstürzende Veränderung gewesen.
In der Tat, die übrigens seit Bismarcks Reform immer wieder versucht wurde und selbst, also die unterschiedlichsten Konstellationen sind übrigens immer daran gescheitert, eine solche Einheitsversicherung einzuführen. Nun also auch hier, die wird nicht kommen, aber eine Angleichung der Honorare, der Ärztehonorare. Also das heißt, die privaten Krankenversicherer werden nicht mehr ein Vielfaches von dem überweisen. Das heißt, die werden auch die gesetzlichen Krankenversicherer nicht mehr quersubventionieren. Das ist die Schattenseite dessen. Also jedenfalls darf man das vermuten, dass es dann so ist?
Ja, also ne, man muss das, glaube ich, ein kleines bisschen einschränken, ne? Denn so wie ich es verstanden habe, soll jetzt erstmal eine Kommission eingesetzt werden, die also eine solche gerechtere Honorarordnung entwickeln soll, bei denen dann die gleichen oder zumindest im Wesentlichen ähnliche Honorare gezahlt werden. Aber ob das dann tatsächlich auch so gesetzlich beschlossen wird, das soll noch von der Machbarkeit dessen abhängen. Ja, also gucken wir mal raus. Man kann sich, das ist ja gerade ein Bereich, wo man sich nun wirklich 1000 verschiedene Regelungen vorstellen kann, also bis zu irgendeinem Klein-Klein, wo es dann heißt, also für Leistungen der Klasse sowieso darf maximal ein Satz von 1,x veranschlagt werden oder was weiß ich, dass es jetzt wirklich dann am Ende so sein wird, dass für alle von der gesetzlichen Kasse überhaupt gedeckten Leistungen bei Privatpatienten dann auch nur der exakt gleiche Betrag abgerechnet werden darf. Das wäre auf jeden Fall ein großer Erfolg für die SPD, wenn es so käme, aber ist noch reichlich ungewiss, glaube ich.
Genau, also insofern werden wir das dann eben vertagen, wenn es soweit ist. Wir wollen dann weitergehen zum Unternehmensstrafrecht, denn die Unternehmen geraten immer mehr in den Fokus der Strafverfolgungsbehörden, denn was man in der Vergangenheit gesehen hat, Volkswagen, aber eben auch Siemens zum Beispiel, der schwarze Kassenskandal damals, ist, dass es eben nicht nur die einzelnen Personen sind, die dagegen das Recht verstoßen, sondern auch ein System kranken kann. Und man in Deutschland bisher nicht eine Handhabe hatte, dagegen vorzugehen. Also jedenfalls nur eine sehr eingeschränkte. Ne? Es gibt natürlich das Ordnungswidrigkeiten, also Bußgelder.
Ja. Allerdings, ich glaube, gedeckelt auf bis zu 10 Millionen Euro, was natürlich gegenüber kleinen Unternehmen potenziell ruinös sein konnte, wenn es ausgeschöpft wurde. Umgekehrt gegenüber einem Konzern von der Größe von VW letztlich irgendwie ein Trinkgeld ist. Oblag eben dann tatsächlich den Strafverfolgungsbehörden, ob sie das auf dieser Schiene überhaupt verfolgen wollten oder nicht. Ne? Das unterfiel als Ordnungswidrigkeit dem Opportunitätsprinzip und nicht dem Legalitätsprinzip.
Genau. Und ansonsten gab es immer noch die Möglichkeiten, im Strafverfahren so eine Gewinnabschöpfung zu machen. Da musste dann das Unternehmen, bei Siemens zum Beispiel, war es eben so, die Millionen, die es sozusagen an Gewinn gemacht hat, an dem Staat zurückzahlen.
Aber das ist eben keine Strafe, sondern wirklich nur eine Gewinnabschöpfung. Und der Zweck einer Strafe geht ja schon nochmal etwas weiter. Denn wenn ich sozusagen mein finanzielles Worst-Case-Szenario ist, dass ich das wieder zurückgeben muss, weil ich auf kriminelle Weise erwirtschaftet habe, dann ist das kein Hinderungsgrund, genau. Zu tun. Ne? Und wenn mir hingegen natürlich droht, dass ich 10-mal so viel zahlen muss, dann denke ich vielleicht schon mal etwas mehr drüber nach. Und hier ist es jetzt, glaube ich, vorgesehen, maximal, also bei Unternehmen, die einen Jahresumsatz von mehr als 100 Millionen haben, sollen bis zu 10% des Jahresumsatzes fällig werden können. Das ist wirklich viel. Also 10% deines Umsatzes, das ist mehr als schmerzlich.
Bei Volkswagen mit seinen Rekordumsätzen eine große Hausnummer. Außerdem sollen weitere Sanktionsinstrumente geschaffen werden. Also das verspricht die Koalition hier nur, ohne dass wir wissen, was da sich hinter verbürgen könnte. Das wird man sehen müssen. Und es soll, das ist auch besonders schön, die Sanktionen sollen auf geeignetem Weg öffentlich bekannt gemacht werden. Da fürchten Großkanzleien übrigens schon ein Naming und Shaming, wie eine erste Koalitionsvertragsanalyse ergeben hat.
Das wird hat natürlich ja da gleich schon jemand geschrieben.
Ja, das ist richtig. Und,
da sind sie groß, die Sorgen. Ja, nun. Es tut sich auch sonst noch so manches im Strafrecht. Wir werden das gleich auch noch so stichpunktartig ein paar Sachen erwähnen. Es sei aber an dieser Stelle auch schon mal darauf verwiesen, dass in der Einspruchausgabe, die heute Abend erscheint, ein eigener Beitrag stehen wird, der sich spezifisch den Neuerungen im Straf- und Strafprozessrecht aus dem Koalitionsvertrag widmet. Für diejenigen unter euch, die nicht wissen, was Einspruch ist und wo man das findet, geht doch mal auf fazeinspruch.de, ein Wort, fazeinspruch.de. Da erfahrt ihr im Prinzip alles zu diesem neuen Produkt der FAZ für Juristen und rechtlich interessierte Menschen und habt dann da eben, wie gerade schon gesagt, heute Abend einen Beitrag stehen, der die strafrechtliche Seite des Koalitionsvertrages nochmal etwas mehr en Detail aufdröselt. Trotzdem ein, zwei zumindest Stichworte wollten wir hier auch noch zurufen. Strafbarkeit des Versuchs des Cybergroomings. Ja, was ist Cybergrooming, mag man sich fragen. Das Anschreiben von Minderjährigen in Online-Chats mit dem Ziel, wahlweise irgendwelche Nacktbilder von ihnen zu erhalten oder möglicherweise sich dann auch mit ihnen zu treffen und Sex zu haben oder so. Gut, die Strafbarkeit des Versuchs dessen, das ist natürlich, könnte man sich schon so perspektivisch vorstellen, dass das ein etwas schwieriger Straftatbestand werden könnte, wenn man beispielsweise vielleicht nicht so genau gewusst hat, wie alt diejenige eigentlich war oder ähnliches, oder hätte man das jetzt aus den Bildern wissen müssen oder doch nicht. Aber gut, wie gesagt, das sind dann Dinge, die man letztlich erst wird sagen können, wenn insoweit ein Entwurf vorlegt. Für den Opferschutz soll mehr getan werden. Dann sehr wichtig und wirklich mal erfreulich, finde ich, die Tatsache, dass die DNA-Analyse auch für äußere Merkmale möglich sein soll. Also bisher war es ja tatsächlich so, wenn man irgendwie Spuren an einem Tatort gefunden hat, durfte man die nicht untersuchen auf die Frage, welche Hautfarbe, welche Haarfarbe hat derjenige, von dem diese DNA hier stammt. Und das ist auch schlicht und ergreifend idiotisch. Also das erschwert die Ermittlungsarbeit einfach ungemein. Ja, wenn jetzt irgendwie rauskommt, der Typ hat, weiß ich nicht, feuerrote Haare oder so, dann schränkt das einfach die Suche ganz enorm ein. Und es gab auch gar keinen so richtig guten Grund dafür tatsächlich. Ne? Also es wurden immer so vage Datenschutzbedenken zitiert, aber so richtig konnte man es jetzt, also ich habe auf jeden Fall nie ein auch nur ansatzweise überzeugendes Argument dafür gehört. Insofern super, dass das fällt. Haben wir noch was? Ja, Leute, die sich einer Terrormiliz im Ausland für Kampfhandlungen anschließen. Also das ist jetzt ein relativ spezieller Fall, muss man sagen.
Und die sollten jetzt hier mal gut zuhören.
Ja, genau, diejenigen unter euch, die dann allerdings auch noch Doppelstaatler sind, muss man dazu sagen. Ich glaube, das ist so ein bisschen, das hat die CSU da reingeschrieben. Also ich meine, es ist ja nicht unbedingt falsch, aber es ist auch mehr so, naja, mal gucken, ob es auch nur einen einzigen Anwendungsfall geben wird. Also Doppelstaatler, die sich einer Terrormiliz im Ausland für Kampfhandlungen anschließen, können die deutsche Staatsangehörigkeit verlieren. So, damit das auch mal geklärt wäre. Der Betrieb von Handelsplätzen im Darknet soll unter Strafe gestellt werden. Also so, das verstehe ich zumindest so. Der Verkauf von Waren, also beispielsweise Drogen, Waffen oder ähnliches, übers Darknet ist natürlich sowieso schon strafbar, genauso wie außerhalb des Darknets. Ich nehme mal an, dass das jetzt wohl bedeuten soll, auch das Bereitstellen einer Infrastruktur eines Marktplatzes, eben quasi, wenn ich sowas wie eBay programmiere, nur eben im Darknet, ja, dann ist ja noch nicht zwangsläufig, dass darüber illegale Geschäfte getätigt werden, aber wenn ich es natürlich so ausrichte und so positioniere, dass es genau darauf hinausläuft, dann soll wohl auch dieses strafbar
genau,
sein.
Genau, das wäre dann noch eine Ausweitung, ne, des bisherigen. Wir haben noch eine Kleinigkeit zum Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Es wird festgestellt, dass ein richtiger und wichtiger Schritt zur Bekämpfung von Hasskriminalität ist, trotz aller Kritik, die es bislang gegeben hat. Und es wird relativ vage deutlich gemacht, dass da eine Analyse erfolgt, eine Bestandsaufnahme und dann geschaut wird, ob das vielleicht die eine oder andere Änderung erfährt angesichts der Kritik, die da insbesondere wegen des Overblockings auf dieses neue Gesetz einprasselt, das seit 1.1. in Kraft ist.
Ja, da heißt es irgendwo, wir werden weiterhin sicherstellen, dass die Meinungs- und Äußerungsfreiheit eben berücksichtigt werden. Naja, also das weiterhin möchte ich mal in Anführungsstriche setzen. Und was sich jedenfalls nicht findet, ist ein klares Bekenntnis dazu zu sagen, wir reformieren das NetzDG dahingehend, dass wir es ebenfalls sanktionieren, wenn rechtmäßige Kommentare gelöscht werden. Ne? Denn das ist ja genau das Problem. Es ist eben für die Unternehmen diese einseitige Anreizstruktur. Wenn ich was Rechtswidriges nicht lösche, droht mir Strafe. Aber wenn ich was Rechtmäßiges lösche, dann droht mir gar nichts. So außer halt vielleicht ein bisschen Verlust von Aktivität auf meiner Plattform. Und das hätte man ja vielleicht mal wieder reinschreiben können, aber hat man nicht getan oder nur so in dieser ganz allgemeinen Form von wir werden das beobachten und gucken, wie wir es irgendwie anpassen könnten vielleicht.
Genau, kommen wir weiter zur Mietpreisbremse. Noch so ein Herzensanliegen der SPD, die sie ja schon eingeführt hat. Ich glaube, vor 2 Jahren inzwischen ist es passiert. Und zwar für neue Mietverträge, also im Bestand. Das heißt, Häuser, die nicht neu gebaut sind, sondern eben schon älter sind und dann neu vermietet werden, haben eine Mietpreisbremse erfahren, beziehungsweise die Kommunen konnten die einführen. Ne? Das ist sozusagen der Punkt. Ne? Das wurde als Möglichkeit angeboten und Kommunen mit angespanntem Wohnungsmarkt konnten diese Mietpreisbremse ziehen. Die Mietpreisbremse besagt im Wesentlichen, dass der neue Mietzins nicht 10% über der örtlichen Vergleichsmiete liegen darf.
Also nicht mehr als 10%.
Genau. Ja. Und das hat in der Vergangenheit eine ganze Menge Probleme gegeben, insbesondere was die Frage angeht, was ist eigentlich die örtliche Vergleichsmiete? Denn es gibt natürlich Mietspiegel, es gibt einfache Mietspiegel und es gibt sogenannte qualifizierte Mietspiegel, aber die gibt es auch nicht in jeder Kommune. Und die sind auch teilweise so unfassbar schlecht gewesen, die Datenlage so lückenhaft, dass Gerichte da schon den Kopf geschüttelt haben, gesagt haben, das kann hier nicht die Grundlage, nicht die Basis für eine Mietpreisbremse sein.
Insbesondere das Landgericht Berlin hat, glaube ich, recht kräftig den Kopf geschüttelt. Die haben ja auch, wenn ich mich nicht ganz doll täusche, ein Verfahren dem Bundesverfassungsgericht inzwischen vorgelegt. Da werden verschiedene Dinge argumentiert, unter anderem, glaube ich, ein Verstoß gegen den Gleichheitssatz, weil die Mietpreisbremse in unterschiedlichen Kommunen eben ganz unterschiedlich wirken würde aufgrund dieser verzerrenden Effekte.
Genau, in München eben anders als in Berlin und das wäre eben einfach unter dem Verfassungsrecht nicht möglich. So sagt es jetzt das Landgericht Berlin. Das ist auch in der Tat nicht die einzige Kritik, die es gegeben hat, aber jedenfalls wird sich das Bundesverfassungsgericht auf Grundlage dieses Urteils, also dieses Verfahrens jedenfalls damit auseinandersetzen. Mhm. Aber die Koalition hat sich dem auch angenommen, möchte da einige Veränderungen vornehmen. Und jetzt muss ich einfach mal schauen, was es da für konkrete Dinge gibt, insbesondere eben was diesen qualifizierten Mietspiegel angeht. Wollen Sie gesetzliche Mindestanforderungen an eine standardisierte Gestaltung formulieren? Also das ist insofern vielleicht so ein bisschen redundant, weil ja natürlich qualifizierte Mietspiegel schon immer, also sind ein Verwaltungsakt und haben deswegen ein gewisses Verfahren zu durchlaufen und sind aber von den Interessen auch tatsächlich von den Interessenverbänden anerkannt. Das ist sozusagen der Unterschied zwischen qualifizierten und einfachen Mietspiegeln.
Und dann ebenfalls in dem Zusammenhang zumindest, also hier sind dann noch so ein paar Details zum qualifizierten Mietspiegel, über welchen Zeitraum der erhoben werden soll und so. Und was ich noch ganz interessant fand, wir wollen mit einer gesetzlichen Auskunftspflicht des Vermieters bezüglich der Vormiete, wenn sich der Vermieter bei der Begründung des Mietverhältnisses auf diese beruft, mehr Transparenz bei der Mietpreisbremse erreichen. Ne? Also wenn der Vermieter sagt, hier die Vormiete war so und so viel und ich bin jetzt nur so und so viel Prozent drüber, dann hat er eine Auskunftspflicht oder soll dann in Zukunft haben.
Auch das muss man dann wahrscheinlich einem Realitätscheck unterziehen, weil in der Tat diese gesetzliche Auskunftspflicht des Vermieters ist ja schon lange in der Diskussion. Also die gibt es derzeit nicht. Also beziehungsweise dann erst, wenn man ein Verfahren anstrengt, muss dann natürlich. Achso, nee, muss er nicht, denn es geht ja um die örtliche Vergleichsmiete übrigens. Mhm. Genau, also die spielt bisher eben keine Rolle. Und jetzt wurde sozusagen immer, war das Argument, dass man ja natürlich irgendeinen Referenzpunkt schon mal haben muss. Ja, und das wäre ja sinnvoll, dass die frühere Miete zu nehmen, um da mal eine gewisse Steigerung auch nachrechnen zu können. Ja, und die
musste der Vermieter nicht verpflichtend Auskunft drüber erteilen.
Genau, aber dann wiederum, wer tut das?
Gute Frage.
In angespannten Wohnungsmärkten.
Ja.
Ne?
Ja, und zum Stichwort angespannter Wohnungsmarkt kann man auch noch sagen, das ist jetzt wirklich mehr politisch als rechtspolitisch, aber trotzdem wichtig und hängt irgendwie auch mit der Mietpreisbremse zusammen. 1,5 Millionen Wohnungen und Eigenheime sollen gebaut werden. Jetzt natürlich nicht aus öffentlichen Mitteln, aber mit öffentlicher Bezuschussung, mit verschiedenen Steuervergünstigungen, für die also vorgesehen sind für Leute, die eben ein Haus oder Wohnraum selber bauen, mit verschiedenen Erleichterungen im Baurecht, mit allen möglichen Dingen, die der Staat da eben so tun kann, um da ein bisschen Dampf dahinter zu bringen. Das ist auf jeden Fall ein ziemliches Großprojekt, 1,5 Millionen ist echt nicht wenig, aber so ist es mal geplant.
Und die Eigenheimzulage kommt zurück.
Ach ja, die Eigenheim, richtig.
In Form des Baukindergeldes, man kann die ja einfach mal anders benennen. Wir erinnern uns, also ich kann mich noch gut an die Eigenheimzulage erinnern, aber vor allen Dingen, weil so lange diskutiert wurde, wie man sie am besten abschafft, denn sie war ja sehr umstritten und vor allen Dingen eben als Subventionierung, als Steuersubventionierung und gebrandmarkt und als etwas, das das Steuerrecht immer noch komplizierter macht. Man möchte doch einfach lieber nur niedrige Steuersätze haben und nicht ständig diese Abzüge. Und dann ist das gelungen vor einigen Jahren, ich glaube 10 Jahre, nee, länger ist es, glaube ich, schon her, dass sie abgeschafft wurde. Und nun soll sie wiederkommen.
Mhm. Genau.
Für Menschen, die nicht mehr als 75.000 Euro verdienen und die sollen das eben als jährlichen Betrag bekommen.
Oldie but Goldie, Steuerungselement im Steuerrecht. Übrigens nochmal zum Stichwort Miete. Wie gesagt, das ist hier gerade so ein bisschen unser Immobilienteil. Es soll außerdem Vermietern auch erschwert werden, Modernisierungskosten auf die Mieter umzulegen. Das soll nur noch bis zu einer bestimmten Höhe möglich sein und das sogenannte Herausmodernisieren, also sprich massive Modernisierungsmaßnahmen vornehmen und dann sozusagen den Mieter mit erheblichen Kostensteigerungen zu konfrontieren, soll sogar als Ordnungswidrigkeit ausgestaltet werden.
Haben wir alles zum Thema Miete? Ehrlich gesagt, es ist wirklich nicht ganz einfach, hier die Übersicht zu erhalten, weil wir haben natürlich auch unterschiedliche Vorlagen, ja, und muss dann immer gucken, wie.
Ich glaube, wir haben das Wesentliche zur Miete gesagt.
So, dann kommen wir jetzt zu den Befristungen, zum Arbeitsrecht. Daran hat es ja gehakt. Darum hat die SPD lange, lange gekämpft. war ja auch ein expliziter Auftrag, den die Delegierten gegeben haben. Und offensichtlich ist man da jetzt zu folgenden Ergebnissen gekommen. Insbesondere was die Kettenbefristung angeht, hat sich da was getan. Und zwar sollen die nicht länger als 5 Jahre möglich sein.
Mhm. Ja, wir hatten darüber ja schon mal gesprochen in einer vergangenen Folge. Ich glaube, es war Nummer 6 oder so. Jedenfalls Stichwort Heinz gegen Mainz. Damit findet ihr es dann auch schnell. Und diese Kettenbefristungen, von denen wir hier reden, das sind nicht etwa die sachgrundlosen Befristungen, von denen im Vorfeld ja oft die Rede war, sondern im Gegenteil eigentlich meistens gerade diejenigen mit Sachgrund, ne?
Richtig. Und da hatten wir das an einem Fall deutlich gemacht damals. Das war eine Lehrerin, die über 10 Jahre hinweg, ich glaube, 14 Verlängerungen bekommen hat im öffentlichen Dienst eben. Da sind die wesentlich weiter verbreitet als in der Privatwirtschaft. Deswegen also das als kleine Randnotiz, warum es nicht ohne Ironie ist, dass sich SPD da so dahinter geklemmt hat, denn da geht es einfach darum, sich auch mal in die eigene Nase zu fassen.
Ne? Also auch gerade in SPD-geführten Ländern ist das auch eine beliebte Praxis. Ne? Und der öffentliche Dienst, der kann sich seinen Sachgrund auch im Zweifelsfall selber schaffen, ne? Wenn es nämlich heißt, dass sozusagen in den Geldern, die für das jeweilige Jahr bewilligt werden, halt quasi diese Stelle nur bis zum Jahresende vorgesehen ist und man noch nicht weiß, wie das mit der Bewilligung für nächstes Jahr aussieht, dann hat man den Sachgrund. Und so wird das halt gemacht und so werden Leute wirklich gerade im öffentlichen Dienst in Abhängigkeiten gehalten und sozusagen immer bangend um ihre nächste Vertragsverlängerung. Und das soll sich jetzt ändern auf, du sagtest, 5 Jahre maximal.
Genau, und da sind offensichtlich auch die Verlängerungen eben gemeint, die mit Sachgrund eben solchen Befristungen erfolgen. Eben zum Beispiel auch Vertretungen sind auch ein ganz beliebtes Beispiel dafür, wenn eben also für Elternzeit da Leute geholt werden und dann immer wieder verlängert werden. Das soll ein für alle Mal unterbunden werden, denn bisher war sowohl die Rechtslage als auch die Rechtsprechung ehrlich gesagt ziemlich unbefriedigend. Vielleicht, wenn ich da nochmal auf diese Heinz gegen Mainz Folge verweisen darf, da hatte das Bundesarbeitsgericht ein relativ kompliziertes Prüfschema aufgemacht und letztendlich auch nur auch tatsächlich erst dann die Warnanlagen angeschmissen, wenn die Befristungen über 8 Jahre sich hinzogen und wirklich also so ein gutes Dutzend umfassten.
Ja, also schon in einer Konstellation, wo es eigentlich nach unserem Empfinden bereits relativ klar missbräuchlich wirkte. Ja, das ist schön, finde ich, dass sich da ein bisschen was tut. Und 5 Jahre sind ja übrigens immer noch keine ganz kurze Zeit. Bei den sachgrundlosen Befristungen wissen wir jetzt es nicht ganz genau. Es hatte da zwar so Raunen gegeben in Presseberichten, dass auch da sich was ändern würde, aber wir haben es jetzt in der aktuellen uns vorliegenden Fassung des Koalitionsvertrages ehrlich gesagt nicht gefunden. Falls doch, würden wir es noch nachtragen.
Genau. Aber vielleicht da nochmal den Hinweis, sachgrundlose Befristungen sind auch jetzt nur ganz eingeschränkt möglich, nämlich nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz ohnehin nur 2 Jahre maximal und mit maximal 3 Verlängerungen innerhalb dieser 2 Jahre. Das heißt, das war ohnehin etwas, wo sich der Missbrauch nicht besonders aufdrängte und wo auch, also meiner Ansicht nach, auch jetzt nicht der Handlungsbedarf so wahnsinnig gegeben war. Deswegen fand ich das immer ein bisschen merkwürdig, dass sich da alle so auf die sachgrundlose Befristung gestürzt haben und dieser Rechtsbegriff auf einmal hin und her waberte, obwohl ihn wahrscheinlich vorher niemand so richtig benutzt hat. Aber was wirklich interessant ist, wie gesagt, diese Kettenbefristungen, die eben meistens über ganz normale Sachgründe vollzogen wurden und die sind jetzt eingeschränkt. Übrigens noch als Hinweis, auch da nochmal ein Verweis auf den Heinz gegen Mainz, weil Künstler und Fußballer sind natürlich weiterhin ausgeschlossen. Das wurde auch explizit im Koalitionsvertrag vermerkt, weil man da wohl offensichtlich eine Notwendigkeit gesehen hat. Was das Arbeitsrecht auch noch abrundet, diesen ganzen Block, ist das Recht auf befristete Teilzeit, was es jetzt künftig geben soll.
Oh ja.
Interessant besonders, weil Frau Nahles da ja kurz vor Ende der Koalition damit noch baden gegangen ist. Das war auch noch ein Gesetzesentwurf, den sie gerne durchgebracht hätte. Das ist im Wesentlichen zielte darauf, Frauen aus der berühmten Teilzeitfalle zu bekommen. Denn bisher ist es ja so, dass es ein Recht auf Teilzeit gibt.
Also auf den Wechsel in Teilzeit, aber genau, nicht auf den Wechsel zurück in Vollzeit.
Sehr richtig. Es gibt eben ein Recht auf unbefristete Teilzeit und eben aber nicht zurück sozusagen. Und jetzt soll es ein Recht auf befristete Teilzeit geben. Das heißt, man kann als Frau oder Mann oder was da sonst noch heutzutage denkbar ist, einen Antrag stellen auf befristete Teilzeit, von Anfang an klar machen, ich möchte nur 2 Jahre, 3 Jahre, 5 Jahre.
Okay, aber dann muss man es wenigstens gleich dazu, also sozusagen, dann kann der Arbeitgeber zumindest sich darauf einstellen, wenn er es von Anfang an weiß. Man kann jetzt nicht einfach sagen, ich gehe jetzt in die Teilzeit und dann komme ich irgendwann nach Belieben wieder zurück.
Nee, da hat der Arbeitgeber dann diese Planungssicherheit, die ja dann auch immer wichtig ist. Also es ist dann nicht kompletter Willkür durch den Arbeitnehmer ausgesetzt.
Ja, das ist ja vielleicht ein ganz gelungener Kompromiss, aber natürlich auch im Wesentlichen trägt das ja doch die Handschrift der SPD, die hier manches rausgeholt hat.
Genau, und vielleicht da noch eine Einschränkung. Es geht ja dann immer über Schwellen. Werte, Dankeschön, um die besonders kleinen Unternehmen nicht über Gebühr zu belasten. Der neue Teilzeitanspruch soll in der Regel gelten für Unternehmen mit mehr als 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und dann bis 200 Mitarbeiter soll eine Zumutbarkeitsgrenze eingeführt werden. Die lediglich, also da wird das sozusagen begrenzt, ja. Also da kann dann nicht jeder, sondern irgendwann ist quasi auch da mal das Maß voll und dann kann das Unternehmen sagen, so jetzt nicht alle auf einmal, wir staffeln das ein bisschen. Und darüber hinaus aber Unternehmen über 200 Mitarbeiter müssen sich eben auf diesen begrenzten Teilzeitanspruch einlassen.
Okay, na, das ist ja eine interessante Entwicklung. Die rundet dann auch unseren Passus zum Arbeitsrecht ab. Als nächstes etwas, was vielleicht für die Hörerinnen und Hörer von besonderem Interesse ist. Es geht um die Justiz, um den Pakt für den Rechtsstaat, wie es etwas pathetisch heißt, der im Prinzip einfach vorsieht, dass mindestens 2000 neue Stellen für Richter und Staatsanwälte bei den Gerichten der Länder und des Bundes sowie entsprechend weitere Beschäftigte in allen Bereichen der Justiz, also einschließlich Geschäftsstellen, Rechtspfleger und so weiter, der Länder und des Bundes geschaffen werden sollen. Das ist natürlich auch in Reaktion auf die vielfach vorgetragenen Klagen, beispielsweise von Seiten des Deutschen Richterbundes, die also sozusagen warnen, dass wir eigentlich jetzt schon zu wenig Richter haben, die Arbeitsbelastung zu hoch ist und dass uns vor allen Dingen auch eine riesen Pensionierungswelle ins Haus steht. 2000 zusätzliche Stellen, das ist schon mal nicht wenig. Übrigens sollen auch 15.000 zusätzliche Sicherheitsbeamte, also Polizisten und Ähnliches, angestellt werden, 50-50 über Bund und Länder verteilt und 8.000 Pflegekräfte. Und
auch um da mal ein bisschen wieder Wasser in Wein zu gießen, da ist natürlich immer, gibt es 2 Probleme. Einerseits, dass natürlich der Bund nicht für alles zuständig ist. Das heißt, in irgendeiner Art und Weise müssen die dann die Länder mit ins Boot holen. Und was insbesondere, was die 8000 neuen Stellen in der Pflege angeht, dafür ist der Bund eigentlich auch nicht zuständig, um solche Stellen in der Privatwirtschaft zu schaffen. Da kann man sich überlegen, wie sie es machen werden, vielleicht über irgendwelche auch wieder Schwellenwerte, die erreicht werden müssen bei den Pflegekräften oder so, ja.
Und aber also gerade bei der Pflege ist es auch, glaube ich, übrigens echt ein Tropfen auf den heißen Stein. Also das ist halt so ein, ich glaube, es gibt 400.000 oder sowas Beschäftigte in dem Bereich, also Pfleger roundabout, also kann man sich ausrechnen, dass 8.000 jetzt nicht der gigantische Sprung nach vorne sind. 2.000 neue Richter und Staatsanwaltsstellen wäre vergleichsweise schon gewichtiger und eine ganz erfreuliche Entwicklung. Und dann hier so ein bisschen versteckt steht das auch in diesem Abschnitt mit drin. Fand ich aber auch ganz interessant, weil es diese Debatte ja in den letzten Monaten durchaus gab. Wir wollen das historische Bewusstsein für das nationalsozialistische Unrecht schärfen, bla bla bla. Wir sind uns einig, dass die Auseinandersetzung mit dem nationalsozialistischen Justizunrecht auch Teil der Juristenausbildung ist. Aha. Gut, jetzt würde ich sagen, wir sind uns einig, dass sie nicht Teil der Juristenausbildung ist, derzeit zumindest. Ja, also das ist auch wieder so dieser apodiktische Feststellungsduktus. Soll wahrscheinlich eigentlich heißen. Wir sind uns einig, dass sie Teil der Juristenausbildung werden soll. Ja. Wobei auch da natürlich wieder irgendwie ist das nicht eigentlich Sache der Länder. Aber jedenfalls ist diese Absicht hiermit offiziell bekundet und ich finde das auch eigentlich eine durchaus sinnvolle Geschichte. Ich meine, es gibt ja an den Unis sowieso immer diese Grundlagenveranstaltungen, Rechtsgeschichte oder ähnliches. Und irgendwie bevor man sich dann jetzt in extenso mit dem römischen Recht beschäftigt oder so, was natürlich auch interessant ist, könnte man sich aber dann eben auch wirklich mal etwas damit auseinandersetzen, was in gar nicht so ferner Vergangenheit hierzulande stattgefunden hat.
Prima. Kinderrechte sollen ins Grundgesetz. Wie genau? Ist unklar, denn Kinder sind ja eigentlich Menschen übrigens, ja.
Tatsächlich.
Und als solche sowieso Teil des Grundgesetzes und besonders geschützt, aber.
Ja, aber man hat irgendwie das Gefühl, dass das nicht reichen würde. Ich habe dazu auch auf Einspruch vor, ich glaube, 2 Wochen oder so mal einen längeren Artikel geschrieben, packen wir euch gerne in die Shownotes. Die Idee ist im Prinzip einfach folgende. Man sagt natürlich, klar, erstmal profitieren Kinder natürlich von allen Grundrechten, die eben sozusagen im Grundgesetz stehen, genauso wie andere Menschen auch. Aber Kinder sind ja nochmal besonders schutzbedürftig. Dieser besondere Schutz, dem würde das Grundgesetz angeblich zumindest nicht ausreichend Rechnung tragen. Jetzt ist es so, es gibt die UN-Kinderrechtskonvention, die ist auch in Deutschland seit, weiß ich nicht genau, ich glaube jedenfalls in voller Form gültig, so seit 20 Jahren oder so. Und die hat aber nur den Rang eines einfachen Gesetzes. Die wird dann wiederum herangezogen bei der Auslegung des Grundgesetzes. Das macht die Sache aber so rechtsdogmatisch zumindest relativ kompliziert. Und die Befürworter dieser Einführung von Kinderrechten ins Grundgesetz sagen eben, naja, das wäre alles viel einfacher. Und das, um es mal greifbar zu machen, wo das überhaupt Relevanz hat, das hat zum Beispiel Relevanz bei der Frage, bei welchen behördlichen und gerichtlichen Verfahren sind Kinder anzuhören? Wie haben Baubehörden zu entscheiden? Darf ich irgendwie ein Bordell neben dem Kindergarten aufmachen? Klammer auf, nein, darf ich natürlich auch heute schon nicht, Klammer zu. Und so weiter. Ne? Bei vielen dieser Entscheidungen wirkt halt das Grundgesetz mit hinein in die Abwägung der Rechtspositionen. Und wenn da jetzt also ein eigenes Kinderrecht drin stünde, sagt man, dann müsste das eben auch stärker beherzigt werden. Und du hast es jetzt gerade schon gesagt, sie sollen ins Grundgesetz die Kinderrechte, aber wie genau ist noch unklar. Es gibt eigentlich 2 Varianten. Die CDU sagt als Staatsziel, genauso wie irgendwie Tierschutz und Umweltschutz, also mehr so ein bisschen Bekundung des guten Willens, aber woraus sich aber keine konkreten Ansprüche ableiten lassen. Und die SPD sagt, wirklich als Grundrecht, was dann eben genauso diese gerade erwähnten Beteiligungsrechte und den meistens den Vorrang der Kinderinteressen vorsehen würde. Nee, darüber, weil man sich da offensichtlich nicht hat einigen können, aber jetzt auch nicht über diese Petitesse irgendwie die Koalitionsverhandlungen scheitern lassen wollte, gibt es natürlich immer die schöne Lösung einer gemeinsamen Arbeitsgruppe. Ja, die soll sich zusammensetzen und bis spätestens Ende 2019 einen Vorschlag vorlegen und dann kann man ja mal gucken, wie man das jetzt genau macht. Man denkt jedenfalls an die Kinder bei der GroKo.
Und ich würde jetzt ganz gerne den Übergang finden zur Sammelklage, die ich nur ganz untechnisch Sammelklage nennen darf, denn selbstverständlich findet sich dieser Begriff nicht im Koalitionsvertrag, denn SPD und Union scheuen das Wort Sammelklage wie der Teufel das Weihwasser. Interessanterweise, dass die CDU es tut, kann man sich ja vorstellen, aber bei der SPD finde ich es durchaus interessant. Da könnte man sich vorstellen, dass die eigentlich ein bisschen kämpferisch vorgeht, denn was jetzt hier auf dem Tisch liegt, ist eine wirklich ganz, ganz abgespeckte Form, die eben auch diesen Begriff gar nicht verdient, nämlich die das Musterverfahren.
Musterfeststellungsklage,
Die Musterfeststellungsklage hat auch schon im Wahlkampf für Furore gesorgt und hat es zu einiger Berühmtheit geschafft, weil sich Herr Schulz und Frau Merkel da erstaunlich einig waren, dass sie das im Lichte der Volkswagen-Diesel-Affäre einführen wollen, um den Verbraucher da im Kampf gegen den Konzern aus Wolfsburg ein wenig unter die Arme zu greifen. Und das ist insofern ein offensichtlich ein Vorschlag, der jetzt wieder aufgegriffen wurde, der von Heiko Maas stammt. Der hat im vergangenen Sommer schon mal einen Diskussionsentwurf in die Runde geworfen, ist damit aber nicht besonders weit gekommen. Und da geht es im Wesentlichen darum, dass ein Klagerecht der Verbraucherzentralen geschaffen werden soll. Also die sollen stellvertretend für die gebeutelten Verbraucher vor Gericht ziehen können und dann in einem Musterverfahren die Sache durchfechten sollen bis zum BGH und wieder zurück. Und dann ein sozusagen Grundsatzurteil erstreiten sollen, was dann auf die Verbraucher angewendet werden kann. Dazu gibt es dann aber zwei Besonderheiten. Hier ist es dann so, dass die Verbraucher nicht mehr einzeln klagen müssen, also jedenfalls nicht zunächst, sondern es reicht wohl, sich in ein Klageregister einzuschreiben, um sich die Rechte zu sichern und vor allen Dingen die Verjährung zu unterbrechen. Das ist ja hier bei Volkswagen auch immer ein Problem. Ende 2018 werden die Ansprüche verjähren aller Voraussicht nach und die Koalition ist bemüht, dieses Verfahren noch rechtzeitig bis spätestens November durch den Prozess zu peitschen, um das eben zu verhindern, dass die Ansprüche verjähren. Und dann geht das alles seinen Gang.
Ja, das ist bemerkenswert. Ne? Die haben hier wirklich, es steht zwar nicht das Wort Volkswagen drin, aber steht tatsächlich ausdrücklich drin, wir werden drohende Verjährungen zum Jahresende 2018 verhindern und deshalb das Gesetz spätestens zum 1. November 2018 in Kraft treten lassen. Hiermit ist es verkündet, dieses Versprechen. Wollen wir mal schauen, ob sie es einhalten.
Da kann man wahrscheinlich wirklich davon ausgehen, denn das ist genauso ein Lex Volkswagen wie das CAPMUG, also das Musterverfahren für Kapitalanleger, damals ein Lex Telekom war, ne, um diesen ganzen, um den 17.000 Klagen der Kleinaktionäre von der Deutschen Telekom unter die Arme zu greifen. Das hat da schon mehr schlecht als recht geklappt, muss man sagen. Da ist das Verfahren in der Tat auch ein bisschen anders. Da muss ein Musterkläger bestimmt werden aus dem ganzen Pool der Geschädigten und der kämpft das dann durch. Offensichtlich hat man daraus gelernt und möchte das eben jetzt hier nicht einem einzelnen Kläger überlassen, der dann womöglich auch von Anlegeranwälten umschwärmt wird und wo es dann tatsächlich untereinander zu großen Kämpfen kommt, welcher Anlegeranwalt denn seinen Kläger zu einem Musterkläger adeln kann. Hier soll das eben die Verbraucherverbände durchfechten und dann wird man sehen. Das Problem ist eben auch hier, letztendlich wird jeder Einzelne klagen müssen, jeder einzelne Verbraucher, der sich die Rechte sichern möchte, denn wie gesagt, eine Sammelklage gibt es nicht, also es wird keine
automatische Schriftung geben. Naja, aber man kann sich anmelden als Verbraucher, genau. Ne, eben in dieses Register und die Feststellungen des Gerichts sind dann bindend. Das heißt, sozusagen, ich weiß nicht, wie es dann exakt ausgeschaltet sein wird. Es gibt ja eben auch noch keinen Gesetzentwurf, aber die Klage ist dann jedenfalls vom Aufwand her nicht mehr vergleichbar damit, wie wenn du jetzt heute klagen würdest. Weil wenn das Gericht halt festgestellt hat, okay, es war so und so, diese Schadsoftware und so weiter, dann könnte ich mir vorstellen, dass das relativ glatt durchgeht oder sogar das Volkswagen oder wer auch immer dann auch einfach sagt, okay, wir, die Leute, die in diesem Register standen, denen zahlen wir es jetzt vielleicht, weil wir haben ja auch kein Interesse daran, es noch komplizierter zu machen, als es ist und zu verlieren. Aber gut, auf die exakte Ausgestaltung wird man noch warten müssen. Noch zwei ganz kurze Stichworte, dann sind wir auch wirklich durch mit dem Koalitionsvertrag. Das Kooperationsverbot, also die Tatsache, dass der Bund keinen Einfluss auf die Bildungspolitik der Länder nehmen darf, insbesondere auch nicht finanzieller Art, also auch nicht einfach denen sozusagen Geld zur Verfügung stellen, damit sie ihre Bildung irgendwie ausbauen. Gute Frage, ob es fällt oder nicht. Also es steht, soweit ich es sehen können, nicht ausdrücklich drin, aber es stehen eine Reihe Dinge drin, die man eigentlich nur so interpretieren kann, als würde es fallen. Also Stichwort Ausbau von Digitalunterricht, Bildungsoffensive in den Ländern und so weiter, wo man sich halt irgendwie fragt, naja, das wäre ja mit dem Kooperationsverbot schwer übereinzubringen. Und Open Access, auch für mich ein Leib- und Magenthema. Dazu heißt es, dass Forschungsergebnisse, die schon mit öffentlichen Mitteln gefördert worden sind, also an den Unis, auch frei verfügbar gemacht werden müssen. Ne? Denn momentan ist es ja irgendwie absurderweise tatsächlich oft so, der Staat fördert erst die Forschung, dann werden die Forschungsergebnisse von irgendwelchen Verlagen in sauteuren Fachzeitschriften verlegt und dann muss der Staat den Fachzeitschriften nochmal die Rechte zur Publikation abkaufen, um das in seine Bibliotheken stellen zu können und zahlt quasi doppelt. Das ist absurd. Und das soll jedenfalls deutlich zurückgedrängt werden, so deutet es sich hier an. Das soll es mal gewesen sein zum Koalitionsvertrag.
Und das Interessante, das alles könnte obsolet sein.
Genau, das verraten wir euch erst jetzt, damit ihr ein bisschen zuhört.
Die ganze Dreiviertelstunde, die wir jetzt diesen Koalitionsvertrag analysiert haben, man muss ja auch sagen, wirklich auch nur rudimentär, denn da steht natürlich viel, viel mehr drin. Aber wir wollten uns jetzt mal auf die Dinge beschränken, die vielleicht sozusagen für eine juristisch interessierte Hörerschaft interessant sein könnte. Das alles könnte obsolet sein, weil es ja noch den Mitgliederbescheid der SPD gibt. Das heißt, alle Mitglieder, und es sind inzwischen 463.000 und ein paar zerquetschte, dürfen jetzt in Form einer Briefwahl darüber abstimmen, ob sie das in Ordnung finden. Und ob die SPD also in eine Regierung eintreten darf. Und das ist bemerkenswert, dass die SPD dieses Verfahren quasi als doppelten Boden führt, denn es haben ja nicht nur werden die Mitglieder abstimmen, sondern es haben ja auch schon die Delegierten abgestimmt nach den Sondierungsverhandlungen. Ja? Mhm. Das heißt, die SPD, insbesondere Herr Schulz, sichert sich doppelt ab, und da gibt es etliche Leute, die das vehement kritisieren und daraus eine Rechtsstreitigkeit machen, die sie bis vor das Bundesverfassungsgericht tragen, nämlich in Form von Verfassungsbeschwerden. Mhm. Da sind 5 insgesamt anhängig gewesen, 2 sind schon entschieden.
Ja, ja, wahrscheinlich, weil einfach irgendwie dürftig begründet oder schon sozusagen auf den ersten Blick unzulässig. Über die anderen soll noch entschieden werden. Vielleicht noch 2 Stichworte zu diesem Mitgliederentscheid. Also es dürfen alle mitstimmen, die bis zum 6. Februar eingetreten sind. Das Ganze erfolgt per Brief, und man rechnet so damit, dass ungefähr Anfang März ein Ergebnis feststehen wird. Jetzt kann man sich wahrscheinlich ehrlich gesagt denken, nachdem die SPD sich irgendwie also etliche wichtige Ministerien gesichert und auch im Koalitionsvertrag manches rausgeholt hat, würde ich vermuten, dass das Ganze durchgeht. Aber wer weiß, ne? Also die GroKo-Gegner in der SPD hatten ja auch diese Aktion tritt ein, sagt nein, ja, also wirklich so kommt, werdet doch einfach mal für 2 Monate SPD-Mitglied, stimmt gegen die GroKo, dann könnt ihr ja wieder austreten.
Und das haben immerhin wie viel gemacht?
Ich weiß es nicht exakt, aber
27.000?
Also so in der Größenordnung. Ne? Ich hatte jetzt nur von einzelnen Landesverbänden die Zahlen, da waren es jeweils etliche Tausend, wenn man es so hochrechnet. Da sind es auf jeden Fall irgendwie eine 5-stellige Zahl. Also Neueintritte, ob die jetzt natürlich tatsächlich mit dieser Motivation eingetreten sind, weiß man natürlich nicht.
Ne? Oder mit der gegenteiligen Motivation.
Oder auch das.
Kann ja sein, dass die Gegenbewegung schon wieder eine Gegenbewegung erfahren hat. Ja. Die Kritik an diesem Verfahren ist natürlich, dass die Rechte des Parlaments beschnitten werden. Ne? Denn der Abgeordnete wählt den Kanzler und nicht etwa die SPD-Mitglieder. Das ist leider einfach so in unserer Ordnung, in unserer Staatsorganisation. Und es hat eben auch so ein paar Nebeneffekte, ne, dass eben nicht wahlberechtigte Wähler auch drüber mitentscheiden können. Ne? Du hast es ja eben schon erwähnt, wer da alles mitstimmen darf. Und letztendlich ist es im Grunde genommen so, ist auch immer die Kritik, dass der SPD-Vorstand im Endeffekt zu schwach ist, um die Entscheidung zu treffen. Und jetzt ist eben die Frage, ob das Bundesverfassungsgericht da einschreiten sollte.
Ja, denn ne, also man kann sich ja schon, also du sagst gerade, der Abgeordnete wählt den Kanzler und die Wählerschaft
oder
als Ganzes. Oder wohl aller Wahrscheinlichkeit nach die Kanzlerin. Und die Wählerschaft als Ganzes, die Bürger wählen zunächst mal die Abgeordneten bekanntlich. Und daran sind eben alle Wahlberechtigten beteiligt. Jetzt hingegen verengt sich letztlich effektiv zumindest die Entscheidung über die Regierung auf 400 so und so viel 1000 SPD-Mitglieder, die so, also erstmal schon mal nur ein ganz kleiner Prozentsatz der deutschen Wahlberechtigten, und umgekehrt müssen diese Mitglieder ja noch nicht mal alles Wahlberechtigte sein. Also das kann ja auch ein 15-Jähriger sein, der zum Beispiel zu jung wäre zum Wählen. Das kann auch jemand ohne deutsche Staatsbürgerschaft, aber trotzdem mit SPD Parteimitgliedschaft sein. Da kann man sich schon ein bisschen die Frage stellen, ob das so mit rechten Dingen zugeht, dass jetzt diese kleine Gruppe von, wie gesagt, noch nicht mal durchweg wahlberechtigten Leuten diese gewichtige Entscheidung irgendwie treffen kann. Aber es gab das interessanterweise schon mal, nämlich 2013.
Genau, und deswegen können wir jetzt, glaube ich, jetzt safe to say, dass man jetzt schon sagen kann, wie das ausgehen wird, nämlich wie das Hornberger Schießen, denn schon 2013 hat eben das Bundesverfassungsgericht entschieden und die Eilverfahren abgewiesen mit dem wesentlichen Argument, dass eben eine, von einer Partei kein Akt der öffentlichen Gewalt ausgeht und nur diese sind eben vom Verfassungsgericht überprüfbar. Parteien sind eben nicht Teil des Staates, sondern wirken in ihn hinein, was ich eine ganz schöne Formulierung finde. Und schließlich können ja die Abgeordneten letztendlich tun, was sie wollen. Sie sind frei in ihren Entscheidungen und nur ihrem Gewissen unterworfen. Und dass es jetzt so eine gewisse Art von Fraktionsdisziplin natürlich gibt, steht dem auch nicht entgegen. Ja. Die Wahl ist ja auch schließlich geheim. Das heißt, es gäbe auch noch die Möglichkeiten, sich, wenn man es nun wirklich nicht mit seinem Gewissen vereinbaren kann, auch dagegen zu wehren. Und das hat das Bundesverfassungsgericht dann damals abgewiesen. Und übrigens, das könnte auch ein gerechtes Urteil sein, auch in dieser in der Neuauflage. Denn letztendlich, finde ich, ist das nicht Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts und wird hier tatsächlich auch mal wieder mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Denn es ist natürlich, ich finde es misslich, diesen Prozess. Ich finde es misslich, dass es so lange dauert. Es wird ja jetzt oft gesagt, dass das natürlich ein urdemokratischer Prozess ist. Aber man muss eben auch sagen, also wie gesagt, es gibt eben diese doppelte Absicherung, die die SPD da gewählt hat. Man kann sich beim nächsten Mal übrigens vorstellen, ob sie noch vielleicht ein anderes Gremium auch noch entscheiden lässt.
Ja, letztlich natürlich einfach aus Feigheit, weil sie irgendwie fürchten, dass sie bei 15% liegen nächstes Mal, wenn sie in die GroKo gehen.
Genau, und das kann man ja auch wirklich verstehen. Aber ich finde es zutiefst kritikwürdig, dass das einfach sich alles so in die Länge zieht und auch mit dem doppelten Boden gemacht wird. Aber es ist, glaube ich, nicht am Bundesverfassungsgericht da einzuschreiten, sondern das ist eben ein normaler politischer Prozess, der dann eben so vollzogen wird. Und auch das werden wir noch überstehen.
Ja, ne, also man muss ja auch sagen, was wäre denn die Alternative zu dem Mitgliederentscheid? Die Tatsache, dass der Parteivorstand alleine entscheidet, das ist jetzt auch nicht unbedingt demokratischer. Und 2013 allerdings, ne, hat das Bundesverfassungsgericht eben gesagt, du erwähntest es gerade schon, aber nur um das nochmal klarzustellen, man kann einfach diesen Mitgliederentscheid als einzelner Bürger nicht mit einer Verfassungsbeschwerde angreifen, weil der nicht in irgendwelche Grundrechte von dir eingreift. In welches Grundrecht sollte das sein? Allenfalls irgendeine aus dem Wahlrecht abgeleitete Position, aber dann wirklich über viele Ecken und das hat das Bundesverfassungsgericht so nicht gesehen. Was anderes wäre es natürlich, wenn jetzt ein einzelner SPD-Abgeordneter zum Beispiel hingehen würde, was aber meines Wissens nicht geschehen wird, und sagen würde, ich fühle mich in meinem freien Mandat aus, ich glaube 38.1 Grundgesetz ist es, beeinträchtigt durch den jetzt dann so verordneten Zwang für die GroKo zu stimmen, mal angenommen, der Mitgliederentscheid geht für die GroKo aus. Aber dann würde das Bundesverfassungsgericht wahrscheinlich sagen, so las ich die Entscheidung aus 2013, nee, du bist ja aber gar nicht gezwungen. Das ist, wird dir jetzt zwar so vorgegeben von deiner Partei und wenn du es nicht tust, dann kann es auch in der Tat sein, dass du ganz erheblichen Ärger kriegst, parteiintern, aber verfassungsrechtlich bist du trotzdem ungebunden und kannst stimmen, wie du willst. Und eben, wie gesagt, erster Wahlgang, ich glaube auch zweiter, ist auch geheim. Das heißt, du kannst es sogar in dem Fall auch noch risikofrei tun. Und insofern würde ich auch sagen, es ist ein bisschen misslich, aber ich glaube, es wird daran nicht mehr scheitern, also jedenfalls nicht nach diesem Ergebnis der Verhandlungen. Und
deswegen hoffen wir sehr, dass wir diese Stunde jetzt nicht umsonst war, dass vielleicht wir so ein ganz klein bisschen auch da eine Schneise schlagen konnten. Wie gesagt, es gäbe noch mehr, aber irgendwann ist ja auch mal Schluss. Wir bedanken uns jedenfalls für die Geduld und fürs Zuhören und hoffen, Sie schalten nächste Woche wieder ein.
Genau, vielen Dank und nochmal der Hinweis, blogs.faz.net/Einspruch. Vielen Dank und bis dahin. Macht's gut. Ciao.